SRF 3.
Erdogan nimmt die Medien an die kurze Leine. Ist so kritischer Journalismus in der Türkei überhaupt noch möglich? Das Gespräch mit unserer Korrespondentin. Die Credit Suisse macht 170 Millionen Franken Gewinn im zweiten Quartal. Wie gut oder wie schlecht steht die Bank da unter Konzernchef Diam? Die Einschätzung unserer Wirtschaftsredaktion. Das Wetter trotz Wolken häufig sonnig und warm, gegen Abend fällt stellenweise Regen, auch Gewitter sind möglich. Info 3, am Mikrofon ist Daniel Hofer. Die Meinungs- und Pressefreiheit in der Türkei. Präsident Erdogan lässt sie nach dem gescheiterten Putsch immer mehr beschneiden. Gestern ordnete seine Regierung an, dass Dutzende Zeitungen, Radio- und Fernsehsender und einige Nachrichtenagenturen geschlossen werden. Dutzende kritische Journalisten wurden festgenommen. Irene Meyer von unserer Auslandredaktion ist zurzeit in Istanbul. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, ob Erdogan mit diesem Schritt nun alle kritischen Medien in der Türkei ausgeschaltet habe.
Nein, es gibt noch kritische oppositionelle Medien. Zu erwähnen ist hier zum Beispiel Hürriyet, eine sehr wichtige säkulare Zeitung mit einer langen Tradition. Ich war gestern in ihrem Medienhaus, da wird noch voll gearbeitet. Aber man merkt auch bei Hürriyet Zeichen von Selbstzensur. Zum Schritt der Regierung muss man sagen, bei den Medien, die jetzt geschlossen werden, handelt es sich zum einen um viele kleine lokale Zeitungen und Sender. Daneben sind aber auch wichtige Nachrichtenagenturen wie Cihan betroffen. Dann Medien, die klar der Gülen-Bewegung zugerechnet werden. Und dann, und das ist das Beunruhigendste, klar oppositionelle linke, säkular gesinnte Medien.
Wie kommen die Leute in der Türkei überhaupt noch zu Informationen? Finden Sie Ihre Zeitung am Kiosk?
Die türkische Bevölkerung informiert sich nicht so sehr über die Zeitungen. Das wichtigste Medium ist das Staatsfernsehen, die Staats- und Regierungsmedien. Hier informieren sich vor allem die Anhänger der Regierung. Das ist klar, ein großer Teil der türkischen Bevölkerung. Der andere Teil der Bevölkerung hat es schwieriger, denn die unabhängige Information wird seit langem eingeschränkt und jetzt natürlich noch mehr. Man beobachtet, dass sich die meisten kritischen Leute über die sozialen Medien informieren. Twitter ist ganz wichtig hier, der Austausch von Informationen untereinander. Aber das ist dann nicht eingeordnete und gewichtete Information. Da gibt es auch viele Gerüchte und Spekulationen.
Wie steht es um internationale Medien? Sind die auch von Zensur betroffen?
Soweit man das beobachten kann, nicht. Also man kann in den Kiosken und Buchhandlungen alle wichtigen ausländischen Medien weiterhin beziehen. Die Zeitungen aus Deutschland, aus den USA, aus Großbritannien, auch online ist der Zugang zu diesen Medien offen. Was man aber feststellt, ist eine Kritik in den Staatsmedien gegenüber dieser westlichen Berichterstattung. Die Staatsmedien sagen, die westlichen Journalisten oder westlichen Berichterstatter würden nicht ausgewogen und nicht neutral über den Putschversuch in der Türkei berichten.
Wie gesagt, Erdogan geht gegen kritische Medien vor. Mit welchem Gefühl gehen denn jene Journalisten noch zur Arbeit, die noch nicht verhaftet sind?
Mit einem mulmigen Gefühl, mit einem Gefühl der Angst, das spürt man. Denn jetzt sehen Sie, wenn so viele Journalisten entlassen oder verhaftet werden, dann weiß jeder, mich kann es auch treffen, egal wo ich stehe, egal was ich denke. Diese Einschüchterung wirkt, ich glaube, das ist das Entscheidende hier bei diesem Schritt. Und man spürt oder man merkt, wie die Journalisten verstummen.
Sagt Irene Meyer, sie berichtet zurzeit für uns aus Istanbul. In der umkämpften syrischen Stadt Aleppo stellt Russland der Bevölkerung Hilfe in Aussicht. Dominik Rolle von der Nachrichtenredaktion. Russland will humanitäre Korridore einrichten.
Verteidigungsminister Sergei Shoigu sprach von 4 solchen Korridoren. 3 für Zivilisten und einer für Kämpfer, die bereit seien, ihre Waffen niederzulegen. Hilfsorganisationen und auch die UNO hatten wiederholt vor einer humanitären Katastrophe im belagerten Aleppo gewarnt. Die syrische Regierung und Machthaber Bashar al-Assad hat ihrerseits eine Generalamnestie für Aufständische angekündigt. Die staatliche Nachrichtenagentur berichtet, die Straffreiheit gelte für Kämpfer, die in den nächsten 3 Monaten ihre Waffen niederlegen würden. Die russischen Behörden wollen einer Gruppe von Wahlbeobachtern die Arbeit verbieten, 2 Monate vor den Parlamentswahlen. Ein Gericht in Moskau hat die Schließung der Gruppe Golos angekündigt, angeordnet, nachdem das Justizministerium dies beantragt hatte. Zur Begründung hieß es, die Nichtregierungsorganisation habe gegen das Gesetz zu ausländischen Agenten verstoßen. Die Behörden vermuten, dass die Wahlbeobachter einer politischen Tätigkeit nachgehen. Die Gruppe will gegen das Urteil Berufung einlegen. Nach dem Mord an einem Priester in einer Kirche in Nordfrankreich ist auch der zweite Attentäter offiziell identifiziert worden. Die Identität des Mannes sei per DNA-Test nachgewiesen worden, teilte die zuständige Staatsanwaltschaft in Paris mit. Es handle sich um einen 19-Jährigen, der in der Region Lothringen geboren worden sei. Der Mann sei nicht vorbestraft gewesen. Laut unbestätigten Berichten war der Mann den Behörden als Extremist bekannt. Seit Ende Juni sei über ihn eine Akte geführt worden, weil er nach Syrien habe reisen wollen, melden Nachrichtenagenturen. Sie berufen sich auf Ermittler. Die SBB nimmt nicht an der neuen Ausschreibung für den Regionalverkehr auf der Simplon-Südrampe teil. Die täglich 8 Regionalzüge der SBB zwischen Brig und Domodossola fahren nur noch so lange, bis die Konzession ausläuft. Das Geld, das die Region Piemont in Zukunft zahlen wollte, reiche nicht aus, teilt die SBB mit, denn die italienischen Behörden verlangten ein größeres Angebot als heute. Übernehmen könnte nun allenfalls die BLS. Die Berner Bahn hat angekündigt, eine Offerte für die Verbindung zwischen Brig und Domodossola einzureichen. Die Börsendaten von SIX Financial Information, der Swiss Market Index liegt bei 8.202 Punkten, ein Minus von 0,2%. Der Euro wird zu 1.0913 Franken gehandelt, der Dollar zu 98,40 Rappen. Das Wetter. Trotz Wolkenfeldern scheint häufig die Sonne. Die Temperatur liegt heute um 25, morgen um 28 Grad. Heute Nachmittag und am Abend gibt es lokal Schauer und Gewitter.
Mittag.
Wir sind auf Kurs. Das ist die Botschaft von Credit Suisse-Chef Tidjan Thiam heute. Die Großbank hat im zweiten Quartal einen Reingewinn von 170 Millionen Franken erwirtschaftet. Im Rahmen seines Generalumbaus der Bank ist Thiam dabei, die Kosten zu senken, das Kapitalpolster aufzustocken und die Risiken abzubauen. Hier laufe alles nach Plan. Die vielgeübte Kritik an der Credit Suisse sei ungerechtfertigt, sagt Thiam. Ist das so, was Thiam versprochen hat? Und was er bisher gehalten hat, im Beitrag von Evelyn Kobler.
Tidjan Thiam ist eine, der meist locker auftritt und oft einen Spruch auf Lager hat. Im Gespräch kann er dann aber auch sehr ernst oder emotional werden. Heute allerdings verfliegt die gute Laune kaum. CS-Chef Thiam hat mit seinem Quartalsgewinn positiv überrascht. Er betont lapidar, man habe schließlich gesagt, dass die CS profitabel wachsen könne und das habe die Bank trotz sehr schwierigem Bankenumfeld jetzt bewiesen.
Nous avons dit que nous pourrions croître de façon rentable. Vous savez que les marchés ont été extrêmement difficiles pour les banques depuis 12 mois. Mais dans ce contexte difficile, nous avons produit de bons résultats.
Tatsächlich kann Thiam einige Fortschritte beim Umbau der Credit Suisse aufweisen. Endlich, sind Kritiker versucht zu sagen, denn die ersten Erfolge ließen auf sich warten, etwa beim Wachstum und vor allem beim Kapitalpolster. Zu diesem Polster, das in Krisen als Sicherheit dient, sagte Thiam im letzten Oktober, als er seine neue Strategie präsentierte, die Credit Suisse nehme 6 Milliarden Franken auf, damit komme das Kapital der Bank auf über 12%, das sei komfortabel.
Donc avec cette augmentation de capital, on reviendra au-dessus de 12%. Et on aura aussi, en termes de leverage, 3,5%, ce qui est confortable et nous met donc dans une situation qui donnera confiance à nos investisseurs, à nos régulateurs, mais aussi surtout à nos clients.
Das gebe den Investoren, Regulatoren und Kunden Sicherheit, betonte Thiam damals. Doch es kam anders. Probleme tauchten auf, für alle Banken. Die Finanzmärkte spielten verrückt, die Kunden stoppten ihre lukrativen Finanzgeschäfte, entsprechend schrumpften die Erträge der Banken, nicht nur, aber auch bei der Credit Suisse. Und die Kapitalquote? Die klettert erst jetzt allmählich in die versprochene Richtung. Sie beträgt mittlerweile 11,8%. Thiam verkauft das heute als Erfolg. Die Bank habe viel mehr Kapital als vor einem Jahr und das bei nur halb so viel Risiko in den Geschäftsbüchern.
Nous avons beaucoup plus de capital et je vous disais tout à l'heure deux fois moins de risque. Donc par rapport à la nouvelle banque que le Crédit Suisse est, la position est très 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 sérieusement renforcée.
Die Position der neuen Bank sei somit deutlich robuster als vorher, so Thiam. Damit hat er zweifellos recht, doch am Ziel ist er noch nicht. Das Kapitalpolster muss noch dicker werden, der Ertrag noch üppiger sprudeln und auch der Aktienkurs ist noch immer im Keller. Der Weg ist noch weit.
Info 3 Mittag.
Es ist eine heimtückische Krankheit, weil sie oft lange nicht erkannt wird, dann aber die Leber angreift und bis zum Tod führen kann. Hepatitis C. In der Schweiz leiden 80'000 Menschen an der übertragbaren Virusinfektion. Weltweit sind es 150 Millionen. Darauf wird am heutigen Welthepatitis-Tag aufmerksam gemacht. Eine Impfung gegen die Krankheit gibt es bislang nicht. Das sollen Forscher in der Ostschweiz ändern. Vor einem Jahr haben sie zum ersten Mal einen Patienten gegen Hepatitis C geimpft. Und die Ergebnisse lassen hoffen. Ostschweiz-Korrespondent Sascha Zürcher.
Ein wirksamer Impfstoff könnte der Durchbruch sein in der Hepatitis-Forschung, sagt Matthias Hoffmann, Oberarzt für Infektiologie und Studienleiter am Kantonsspital St. Gallen.
Von dieser Impfung versprechen wir uns, dass wir eine kostengünstige und effiziente präventive Strategie haben, um Menschen vor einer Hepatitis C-Infektion, einer chronischen Hepatitis C-Infektion zu schützen.
Zwar gibt es bereits teure Medikamente, welche die Erkrankung heilen können, vor einer erneuten Ansteckung von Hepatitis C aber schützen diese nicht. Seit Studienbeginn vor einem Jahr wurden in St. Gallen 8 Patienten gegen Hepatitis C geimpft und erste Ergebnisse geben Grund zur Hoffnung, sagt Oberarzt Hoffmann.
Die Resultate sind derart erfolgsversprechend, dass wir daran arbeiten, weitere Studien zu planen, insbesondere eine Studie, die einen Impfstoff verwenden wird, der die Abwehrreaktion noch etwas besser und prominenter macht.
Die Hepatitis-C-Impfung basiert auf einem neuartigen Impfprinzip. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Impfungen, die im Körper Antikörper bilden, zielt die Hepatitis-C-Impfung auf eine Abwehrreaktion der körpereigenen Abwehrzellen ab. Deshalb sei dieses neue Impfprinzip auch wichtig im Kampf gegen andere Infektionserkrankungen wie Malaria, HIV, Tuberkulose oder für die Entwicklung von Krebsimpfstoffen.
Wir wissen, dass bei Krebserkrankungen die körpereigenen Abwehrzellen ebenfalls eine wichtige Rolle spielen und versuchen, den Krebs in Schach zu halten und diese Antwort zu verbessern, so die körpereigenen Heilungskräfte eigentlich gegen den Krebs zu verbessern. In diesem Anwendungsgebiet sehe ich auch ein großes Potenzial für dieses Impfprinzip.
In St. Gallen ist man nicht zuletzt deshalb zuversichtlich, weil am Kantonsspital auch an einer Krebsimpfung geforscht wird, sodass sich das Hepatitis-C-Programm und die Krebsforschung gegenseitig bereichern können.
Info 3, das Nachrichtenmagazin von Radio SRF. Heute Mittag verantwortlich Julia Villino und Daniel Hofer.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.